Moin moin allerseits. Da waren wir am Dienstag. Haben gesagt, sehr aufwendig. Ich behaupte, es geht einfacher, als das auf den ersten Blick aussieht. Also nochmal zum Rekapitulieren. Hier oben haben wir gesagt, man muss im Prinzip, sagen wir mal, es ist eine 8-Bit-Zahl, dann muss ich eine 8-Bit-Zahl jeweils mit einem anderen Bit verbunden. Also haben wir 8 mal 8 Unkarte. Und dann müssen wir das so, ja, sinnvollerweise haben wir gesagt, pärchenweise aufaddieren. Warum pärchenweise? Naja, damit das dann eben logarithmusmäßig, zweierlogarithmusmäßig in der Höhe ist, dass es nicht so ewig dauert. Jo, da könnte man jetzt nehmen, so wie es hier angedeutet ist, 7 Addierer der Breite, ja, wir haben es uns angeguckt, die unteren Bits, das sind ein paar weniger, die oberen Bits, das werden dann immer mehr, also hier, das sind 8-Bit-Addierer, 9-Bit, nee, 8-Bit, die 9-Bit produzieren, also ist das ein 9-Bit, der 10-Bit generiert, alle, nee, stimmt auch nicht. Die zwei sind ja um 2 Binärstellen verschoben, also kommen da noch 2 Stellen dazu. Summa summarum kommt hier unten ein 16-Bit-Addierer raus. Gut, bei 8-Bit kann man sich vorstellen, das könnte vielleicht noch hinhauen, aber heutzutage soll das ja auch mit 32, manchmal sogar 64-Bit hinhauen. Da kann man sich vorstellen, das wären dann 64 bis 128 Bit Addierer. Overkill, keine Chance. Hat irgendjemand eine Idee, wie man das vereinfachen kann? Und ich behaupte mal, das kann man drastisch vereinfachen. Gut. Wer da jetzt auf Anhieb auf die Lösung käme, der könnte bei Intel anfangen. Ich frage mal andersrum, warum waren unsere Addierer immer so kompliziert? Das eigentliche Addieren, sage ich mal, ne, das waren Volladdierer, war ja halb so schlimm. Ja. Das war das Unangenehme an den Dingern. Wie ist denn das jetzt mit dem Übertrag? Ich mache mal ein Beispiel. 1, 1, 1 plus 1, 0, 1. Wenn ich das aufaddiere, dann kriege ich hier eine 0 und 1 Übertrag. Den 1 plus 1 gibt 0, 1 Übertrag. 1 plus 1 plus 1 Übertrag gibt noch 1 Übertrag, kommt das raus. Und schnell würde es gehen, hätte man keine Überträge. Ja, und jetzt ist eine Idee, ja, dann ignorieren wir die Überträge einfach mal. Wir sagen einfach 1, 1, 0 plus 1, 0, 1. Wenn ich das aufaddiere, dann sage ich 1 plus 1 ist 0. Na gut, einen haben wir noch als Übertrag. 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 0. Na gut, müssen wir uns noch einen Übertrag merken. Da waren keine Überträge. Und jetzt könnte man sagen, in dem zweiten Schritt, da könnte ich doch das nochmal aufaddieren. Kommt das Gleiche raus.
Das funktioniert aber nur in dem Fall, dass keine 2 Überträge hintereinander stehen.
Okay.
Oder? Also sonst muss man noch eine Stufe machen.
Genau.
Machen. Also so lange wiederholen, bis kein Übertrag mehr da ist.
Genau. Und wenn wir jetzt einen Addierer haben, was ist mit dem Addierer? Naja, wenn wir uns den so hinmalen und haben hier unsere einzelnen Volladdierer, dann haben wir immer, naja, das ist sozusagen der Input und als Output haben wir mal die Summe und den Übertrag. Ich habe es jetzt mal absichtlich so hingeschrieben, dass ich jetzt nicht den Übertrag von dem einen den Ausgang mit dem Eingang vom nächsten verbunden habe. Soll heißen, was wir aufaddieren, sind sozusagen ja, hier so ein A0, B0, C0, A1, B1, C1. Und was wir rauskriegen, ist ein, ja, wie nennen wir es mal, Summe 1 und ja, C habe ich jetzt schon, ja, egal, irgendein anderer Name. Anders ausgedrückt, das A, B und C, die drei sind eigentlich nicht unterscheidbar. Ich könnte jetzt A und B vertauschen, ich kann auch A mit C vertauschen. Dass wir das Ding bisher Carry genannt haben, ist, boah, bisher haben wir es so genutzt. Aber eigentlich sind die drei Eingänge gleichwertig.
Da bleibt einer frei für die nächste Stufe.
Da kommen schon Ideen. Hier unten haben wir jetzt einen Summenausgang und wir haben einen Übertrag. Das sind eigentlich sozusagen, ja, wenn man so will, zwei Stellen einer Zahl. Wobei die Stelle und die Stelle, naja, das ist eigentlich die gleiche Stelle. Ne? Das soll heißen, die müssen wir hinterher nochmal zusammenaddieren eigentlich. Und da ist jetzt die Idee, ich habe hier oben eigentlich stehen A plus B plus C. Ich habe hier oben eigentlich drei Zahlen stehen, gar nicht zwei, wie wir bisher mal so erstmal so gesagt haben. Und was wir hier unten stehen haben, sind zwei Zahlen. Ich kriege raus eine Summe. Und ich kriege noch raus ein D, die ich eigentlich noch zusammenaddieren müsste. Jetzt die Frage, wie müsste ich sie zusammenaddieren? So nicht. Fehlt noch was? Genau. Hier das D0, das wäre ja der Übertrag, der auf das S1 noch drauf addiert werden muss. Also das muss ich eigentlich noch um eine Stelle shiften. Jo, das ist so die Idee, die man hier machen könnte. Ich könnte sagen, ich addiere hier zwei auf und was ich rauskriege, ist eine Summe und eine Liste von Übertragsbits. Ich kriege also sozusagen zwei Zahlen wieder raus. Hier kriege ich eine Summe und eine Liste von Übertragbits raus. Und hier und hier und hier. Das ging allerdings rasend schnell, weil da ist ja kein Carry, was hier so durchblubbert. Wir brauchen auch kein Carry Lookahead, wir brauchen kein Conditional Sum, wir brauchen kein Nix. Das würde innerhalb von, naja, je nachdem wie man es baut, so ein, zwei Taktzyklen, Gatterlaufzeiten erledigbar sein. Ja, und jetzt müssen wir allerdings natürlich hier jetzt, hier haben wir jetzt zwei Ergebnisse, da zwei, da zwei, da zwei, acht Stück insgesamt. Und da wäre jetzt die Idee, naja, aufaddieren können wir eigentlich immer drei. Soll heißen, ich könnte die zwei und von dem noch einen, die drei könnte ich zusammen addieren. Hätte allerdings wieder zwei Ergebnisse. Den letzten, der hier noch fehlt, mit den zweien kann ich aufaddieren. Rasend schnell. Und das kann ich so weiter durchziehen, dann sind es allerdings nicht mehr drei Stufen, da brauchen wir ein paar mehr. Allerdings jetzt rasend schnelle Stufen und ganz einfach aufgebaute. Ja, und was kommt jetzt unten bei dem letzten Addierer an? Ja, so ähnlich wie hier. Ne? Ein eigentliches Ergebnis, eine Summe und noch eine Liste von Übertragsbits, die wir noch aufaddieren müssen. Das hast du natürlich gerade richtig gesagt. Ja, wenn wir Glück haben, geht das mit einmal. Meistens natürlich nicht. Aber, ja, was nehmen wir denn? Dann nehmen wir hier unten einen einzigen richtigen Addierer, der nichts anderes macht, als genau die zwei noch aufzuaddieren. Ja, und einen richtigen Addierer, den haben wir in unserer Alloe schon. Und das macht das Ganze um Klassen einfacher. Kann man sich vorstellen. Das sind so ein paar Ideen, die man noch einbauen kann. Jo, aufwendig natürlich ist es trotzdem noch. Es sind Hunderte, Tausende von hier so Einzeladdierern, aber von der Performance her ist es nicht mehr ganz so drastisch, wie man vielleicht im ersten Augenblick denken mag. Jo, okay. Jetzt haben wir gesagt, wenn man dann zwei Zahlen multipliziert, sagen wir mal 2 8-Bit-Zahlen, was kommt raus? Eine 16-Bit-Zahl. Jetzt kennt ihr das alle. Eigentlich erwartet man als Programmierer, wenn ich zwei Register miteinander multipliziere, oder ja, bei der Addition kennt man es, wenn man zwei Register miteinander addiert, dann kriegt man ein Ergebnis in einem Register, die Summe. Ja, gut, zwei Zahlen addieren, da kann noch ein Übertrag passieren. Übertrag, haben wir ja gesagt, der landet im Carry-Bit, standardmäßig. Wie ist das jetzt hier? Jetzt haben wir eine, sagen wir mal, 8-Bit-Zahl, multipliziert mit der 8-Bit-Zahl, haben wir plötzlich eine 16-Bit-Zahl, die passt jetzt in ein 8-Bit-Register nun mal nicht mehr rein. Ja, die Übertragsbits, die müssten jetzt in ein Carry-Register. Das wäre jetzt aber schon ein ganz schön breites Carry, ne? Und kein Carry mehr im herkömmlichen Sinne. Jo, die Frage ist, wohin mit dem großen Ergebnis? Manche Prozessorhersteller sagen, weg, fertig, Sache ist erledigt. Manche sagen, naja, das Ergebnis, man kann es ja nicht so ganz wegschmeißen. Die Frage ist dann, wohin damit? Ja, und da sagen beispielsweise Leute wie Intel, wenn wir zwei Zahlen miteinander multiplizieren, sieht schon mal komisch aus, eigentlich würde man ja sagen, Multiplikation, da müssten doch, also eigentlich mal drei Operanden dastehen, oder ja, zwei Operanden und ein Zielregister dastehen, beziehungsweise wenn man so wie bei Intel zwei adressmäßig das macht, dann multipliziere ich den ersten Wert auf den zweiten drauf. Der zweite fehlt aber auch schon. Warum? Weil man bei Intel sagt, multipliziert wird immer das ERX-Register mit dem, was da steht. Und das Ergebnis landet in den zwei Registern. Ja, okay, irgendwann haben sie gemerkt, so ganz der Brüller ist das nicht. Dann haben sie noch eine zweite Art von Multiplikation eingeführt, die kann jetzt auch verschiedene Register miteinander. Dann landet allerdings auch nicht mehr der obere Teil in dem EDX. Jo, egal wie man es macht, man kann sich vorstellen, für Pipelining ist das irgendwie doof. Alles, was wir bisher gemacht haben, ja, da frage ich euch, warum ist das jetzt so doof? Jetzt kommen aus der ALU statt 32-Bit, kommen jetzt halt 64-Bit raus. Gut, schon mal doof, dass man so große Datenpfade hat, aber mei, hat man die halt.
Jetzt hat man zwei Register, die man gleichzeitig
beschreiben will. Ja, also man muss nicht nur eine Registernummer mitführen, wo reingeschrieben werden soll, sondern noch zwei. Ja, okay. Noch ein paar Leitungen mehr. Ja, das ist jetzt so schlimm nicht.
Forwarding ist es auch wieder ein bisschen blöd. Ich muss jetzt quasi jeden Operanten nicht nur mit einem Zielregister vergleichen, sondern mit zwei.
Und auch nicht nur an einer Stelle, sondern an ganz vielen. Das heißt, der Aufwand beim Forwarding, der verdoppelt sich schlicht. Und das auch nicht nur für einen Operanten, sondern ja normalerweise hat man zwei. Also muss man zwei Operanten mit zwei zu beschreibenden Registern eventuell vergleichen. Also viermal so viel Aufwand. Zwei Register zu beschreiben wäre jetzt so schlimm nicht. Man muss natürlich sicherstellen, dass nicht das ein und das gleiche Register zweimal beschrieben wird. Aber gut, das löst Intel dadurch, dass sie einfach sagen, ja, es sind mal genau die zwei, andere kommen nicht vor. Jo, also Pipelining, Multiplikation ist irgendwie, man kann es natürlich hinfummeln mit relativ viel Aufwand, aber irgendwie sind das so ein paar Ausnahmen, die da jetzt wieder mit reinkommen, die einfach ein bisschen unschön sind. Jo, wie schaut das jetzt aus mit der Division? nächste Baustelle, die wir bisher so etwas unter den Tisch haben fallen lassen. Die Vision, naja, wie haben wir es bisher gemacht oder wie habt ihr es gelernt? Ja, in der Schule auch wieder, naja, immer so ein bisschen shiften, versuchen abzuziehen, so viel wie geht. Ja, in der Schule hat man dann immer überlegt, passt das einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal rein? Naja, gut, hier ist es einfach, nullmal passt es sicher rein. Und das mit dem einmal, ja, einmal mit 1 multiplizieren ist kein Thema. Und ob es reinpasst oder nicht, das ist letztendlich, ich kann es einfach mal versuchen abzuziehen. Entweder es klappt, dann hat es gepasst. Oder tritt ein Carry auf, dann war das, was ich abgezogen habe, wohl zu viel. Dann ziehe ich halt nicht ab. Also von da, die Art geht immer. Und hat noch den Vorteil, wenn man das nur oft genug macht, also beispielsweise, wenn ich eine 64-Bit-Zahl durch eine 64-Bit-Zahl teile, muss ich 64 mal shiften, 64 mal versuchen abzuziehen und dann jedes Mal kriege ich halt ein Bit mehr. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich am Ende noch irgendwas in meinem Wert drinstehen und das ist dann letztendlich auch der Rest, der bleibt dann halt über. Also, wenn wir es damit machen, haben wir letztendlich sowohl das Divisionsergebnis als auch das Modulo-Ergebnis. Soweit so schön. Allerdings ist das natürlich jetzt ein Ding, was 64 Runden durchläuft. 64 Takte. Ja, irgendjemand eine Idee? Ja, prinzipiell ja. In der Praxis kann man sich vorstellen, du musst in 64 Stufen subtrahieren können. Das heißt, es wären 64 Stufen mit 64-Bit-Addierern. Ja, mit ganz viel Geld, ja.
Naja, es ist ja auch so, dass wir unseren Speicher warten müssen. Ja? Den könnten wir ja auch nicht in die Pipeline. Also könnte man ja dieses Schaltwerk wie so eine Komponente sehen, die wir an unsere Pipeline dran planschen, wie den Memory, auf den man warten kann. Mhm. Also dann hält man zwar die Pipeline an, aber dividieren ist halt langsam. Aber wenn man so eine Out of Order Execution Pipeline hat, dann könnte man da sagen, oh, das brauche ich noch nicht, da kann ich mal weitermachen.
Und das ja.
Man tut die Operation hin, macht was anderes und schaut, wann sie fertig sind.
Okay. Das ist schon mal eine Idee. Also man kann einfach sagen, die ALU ist jetzt wie eine Memory Stage, so ein Ding, was so ein Ready-Signal hat. Normalerweise ist er immer ready. Bloß bei, gerade eben haben wir ja Multiplikation auch schon gesehen, die ist vielleicht auch so schnell nicht ready. Die braucht jetzt nicht 64 Takte, haben wir gesehen, aber mit einem wird es vermutlich auch nicht fertig werden. Und hier kann man so ähnlich sagen, naja, dann machen wir halt 64 Takte und mal ein bisschen was abziehen und am Ende kommt dann irgendwann das Ready-Signal und dann kann die ganze Pipeline ein weiter rutschen.
Und könnten wir es nicht wieder bis zum Mikro programmieren, weil wir haben ja eh unseren Decoder, der bestimmte Instruktionen in mehrere zerlegt, man zerlegt halt die Multiplikation und die Division.
Wäre auch eine Idee, ne? Ja. Also, was könnte unser Mikroprogrammwerk machen? Nimmt den Divisionsbefehl entgegen und spuckt stattdessen 64 Shift- und Subtraktionsbefehle raus. Würde auch gehen. Und dann klackert das halt durch die Pipeline, so wie alle anderen auch. Dauert halt 64 Takte. Beziehungsweise bitweise aufsammeln, bis am Ende beim Ready-Signal dann alle beieinander sind. Ja. Boah, würde gehen. Ja, auch da haben sich Leute schlaue Ideen überlegt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hoffe, ich kriege eins so schnell auf die Reihe. 7, 5, 3 wollen wir teilen. durch, na, ich sag mal 27. Ja, wie würde man das machen? Also in der Schule hat man gelernt, 1 mal 27 passt in die 75. 2 mal 27 sind 54, passt auch noch rein. 3 mal sind 60 und 21 sind 81, passt nicht. Also müsste ich eine 2 hinschreiben. Das kann ich jetzt immer nur Ziffer für Ziffer machen. Im 10er-System, okay. Im 1er-System sind es halt verdammt viele Ziffern. Eine andere Idee ist, grober Daumen, ich schätze, naja, 3. Haben wir gerade gerechnet, das ist zu viel, ne? Das wären 81. Ja, beziehungsweise die 0 muss ich eigentlich noch hinten dran schreiben. Und dann sehe ich, das war zu viel. Jetzt kommt hier was raus, was negativ ist. Ja, helft mir beim Rechnen, was kommt da jetzt raus? 57, richtig? Könnte stimmen. Ja, jetzt machen wir einfach weiter. Ne? Dann teilen wir jetzt einfach die minus 57 durch 27. Was kommt da jetzt raus? Naja, da sehen wir, das ist vielleicht 2-mal. Allerdings jetzt minus 2-mal. Und das Ganze da drauf sind minus 54, kommt raus 3. So, jetzt die Frage, wie sind das jetzt zu interpretieren? Also da war ein Minus, da war ein Plus. Danke. Das sind sozusagen, das waren sozusagen eine 30, eine minus 2. Ja, und die 3 ist der Rest. Und was ist jetzt 30 minus 2? Das wären jetzt eigentlich 28, Rest 3.
Ist das nicht minus 3?
Minus 3. Da habe ich das umgeändert, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich irgendwo verrechnet habe. Im Prinzip auch wurscht. Was ich euch zeigen will, ist eigentlich nur, es geht auch anders. Also, was man machen kann, man kann sich hier durchaus verschätzen oder verrechnen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Man kann es im nächsten Schritt ja ausbessern. Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist, man darf sich in der letzten Stelle sozusagen nicht vertun. Die kann ich nicht mehr ausbessern. Mit dem Verfahren könnte man aber deutlich schneller sein. Ich muss das jetzt nicht in 64 Runden machen, sondern ich kann jetzt durchaus hier größere Häppchen nehmen. Also wir haben ja gesehen, normalerweise nimmt man immer einmal versuchen abzuziehen und um ein zu shiften. Ich kann jetzt durchaus auch um mehr shiften. Also hier hätte ich das Hexadezimal gerechnet, wäre im Prinzip das gleiche rausgekommen. Soll heißen, ich hätte das auch mit 4 Binärziffern machen können. Das Einzige, was ich brauche, ist jetzt, ich muss schnell abschätzen können. Das muss ja zumindest so ungefähr hinhauen. Die Frage ist, wie kann man schnell abschätzen? So, und da könnte ich sagen, ich kann hier von der obersten Zahl die obersten 4 Bit nehmen und von der Zahl 4 Bit. Und dafür rechne ich es mir mal aus. Und das nehme ich als Schätzwert. Soll heißen, ich hätte dann 4 Bit und hier 4 Bit, sind insgesamt 16 verschiedene Varianten. Ja, und die 16 verschiedenen Varianten, die könnte ich beispielsweise in den ROM reinschreiben. Und dann würde ich mit jeder Runde 4 Bit erledigen. Soll heißen, es sind dann nicht mehr 64 Runden, sondern nur noch 16 Runden. Und das kann man ausbauen, das kann man natürlich auch mit 8-Bit, je nachdem, wie groß man seinen ROM haben will. Jo, und das ist das, was heutzutage auch so gemacht wird. Und wenn man es richtig macht, geht es auch. Wenn man so macht, wie Intel das mal vor 5 Jahren oder was gemacht hat, dann geht das in die Hose. Was im Prinzip das gleiche Problem ist, da muss die Mantisse halt entsprechend dividieren. Und was haben sie gemacht? Die haben so einen ROM gehabt, mit lauter richtigen Zahlen. Nur ein paar Zahlen hatten sie vergessen. Und dann hat er halt bei manchen Kombinationen sich verrechnet. Jo, okay, also das wäre noch eine Möglichkeit. Letztendlich ist das auch ein Shiften und Subtrahieren, habt ihr gesehen. Allerdings so ein bisschen mehr als ein Shiften bzw. mehr als ein entsprechend abziehen. Ich kann mal sagen, was macht man als Mensch? Als Mensch guckst du dir eigentlich nur die obersten erstmal an. Das ist eine 7, das ist eine 2.
Also die ersten vier haben nicht 0, beziehungsweise nicht 1, je nachdem, ob wir positiv oder negativ waren. Weil wir haben ja jetzt, in dem Fall haben wir zwei Zahlen, die verschiedene Länge haben. Also jetzt eigentlich hätten wir 7, 5, 3 geteilt durch 0, 2, 7.
Okay, hast du recht. Wobei du ja immer shiftest, ne? Und versuchst so weit zu shiften, wie es gerade noch geht. Und dann ziehst du ab. Was so viel heißt, wie die Nullen, die am Anfang stehen, die du shiftest so lange, bis am Anfang keine Null mehr ist. So, und dann nimmst du hier, sagen wir mal, die 7 und die 2. Und die versuchst du zu teilen, kommt 3 raus. Das ist der Schätzwert. So, und dann kommt hier eine, was hatten wir? Eine 5 raus und eine 2. Ergibt die 2. Also wenn ihr es genau wissen wollt, der Algorithmus ist nicht ganz so trivial. Wikipedia hat da einen schönen Artikel zu, der ist allerdings ganz schön lang. Also wenn man das mathematisch richtig machen will, vor allen Dingen auch, wie ich gesagt habe, mit der letzten Stelle, die man ja nicht mehr fixen kann, da muss man ein bisschen aufpassen.
Aber eigentlich könnte man die letzte Stelle doch fixen. Wenn ich jetzt hier sage 28 minus 3 und der Rest sollte ja irgendwie nicht negativ sein, dann könnte ich ja sagen, okay, ich nehme 27 und addiere halt dann nochmal die 27 auf die 3 drauf.
Genau.
Das ist natürlich auch schlecht. Also wäre schön, wenn ich es richtig erwischen würde, aber ich könnte es schon fixen. Im Nachhinein noch, wenn ich mich verschätze.
Also so gesehen, du darfst dich verschätzen, aber nicht zu viel. Ja. Also beim letzten Schritt, das muss dann in den Grenzen liegen. Zwischen, dass du es eben mit dem Aufaddieren der 27 noch wieder fixen kannst. Wenn du dich noch weiter verschätzt, dann... Ne? Man könnte es dann noch zweimal drauf addieren, aber das will man natürlich da nicht. Das soll ja dann das Ergebnis dastehen. Jo, aber damit kann man es hinkriegen. Könnt ihr euch vorstellen, sagen wir mal hier 8-Bit mit jeder Runde. Dann hättest du eine 64-Bit-Zahl in 8 Takten runterdividiert. Das ging ja nicht. Gut, es bleiben noch 8 Takte oder so. Insofern bleibt immer ein Schaltwerk, es kann immer die Pipeline stallen und dann muss man halt irgend sowas einsetzen, was ihr vorhin gesagt habt, irgendwie Pipeline anhalten, so wie Memory Stage da auch machen kann. Jo, was brauchen wir denn noch alu-mäßig? Also jetzt hatten wir die ganzen Integer-Geschichten komplett, plus minus mal geteilt haben wir. Vorzeichenerweiterung, solche Geschichten haben wir mal abgeschlossen. Jetzt müsstet ihr integermäßig alles rechnen können, was ihr wollt. Was noch über ist, Fließkommazahlen. Wie bauen wir Fließkommazahlen? Erstmal muss man sich natürlich überlegen, wie sind Fließkommazahlen überhaupt aufgebaut. Ihr habt das wahrscheinlich alle mal in Grundlagen Informatik und so. Nochmal kurz zur Rekapitulation. Also jede Zahl, jede Fließkommazahl x lässt sich darstellen als Vorzeichen. Also minus 1 hoch 0 ist die 1, positiv. Minus 1 hoch 1 ist die minus 1, also negativ. Multipliziert mit einer Mantisse, multipliziert mit 2 hoch irgendwas, Exponent. Jo, Mantisse sagt man normalerweise, also entweder legt sie zwischen größer gleich 1, soll heißen, dass die Mantisse ist irgendwas der Art 1, ja, aber auch immer sicher 1, und nicht 2, oder so, also immer sicher kleiner als 2. Manchmal macht man so, dass es zwischen 0,5 und 1 liegt. Kann man sich vorstellen, dass es hier ein Faktor 2 soll heißen, das ändert hier hinten halt beim Exponenten halt um eine Stelle. Jo. Und der Exponent, der wird normalerweise nicht als Exponent geschrieben, sondern als sogenannte Charakteristik. Warum, werden wir gleich sehen. Wir haben nämlich einen Spezialfall, nämlich beispielsweise die 0. Warum ist die 0 ein Spezialfall? Naja, da kann ich die Mantisse nicht so normieren, dass sie in dem Bereich liegt. Also ist das ein Spezialfall? Ja, und den muss ich jetzt irgendwie kenntlich machen. Wie mache ich den kenntlich? Dadurch, dass ich sage, alles ist 0. Was insofern auch schön ist, weil, naja, ihr kennt das alle in C, C++, Java, wenn ich meine Zahlen initialisiere, wenn das Betriebssystem ein Programm startet, dann sind alle Variablen initialisiert, nicht die auf dem Stack, aber die globalen Variablen. Naja, und sie auf 0 zu initialisieren ist jetzt einfach, ich schreibe einfach binäre Nullen und fertig. Dann ist auch eine Fließkommazahl eine 0. Jo, und dann gibt es noch andere, beispielsweise unendlich. Unendlich kann ich natürlich auch nicht darstellen, aber ich kann sagen, Vorzeichen ist 0, Mantisse ist 0. Das könnte jetzt so normalerweise ja nicht vorkommen. Ja, und die Charakteristik ist 1,1,1,1, also Maximum. Das Ganze für minus unendlich. Ja, und wir haben auch eventuell noch so ein Not a Number, keine Zahl. Ja, beispielsweise, wenn ich, ja, wann kommt es? 0 durch 0 oder irgendwie sowas, da, ja, was soll dabei rauskommen? Irgendwas muss ich als Ergebnis schreiben. Da sagt man dann eben, ja, okay, Charakteristik ist 1,1,1,1. Jo, manchmal, kann man sich noch vorstellen, geht das nicht mehr aus. Kann sein, dass meine Charakteristik hier oben so klein wird, dass ich sie nicht mehr kleiner machen kann. Dann kann ich eventuell die Mantisse nicht mehr in dem Bereich halten. Soll heißen, die Mantisse ist dann plötzlich doch kleiner geworden. Das sind dann sogenannte denormierte Zahlen. Jo, die ganzen Spezialfälle, die lassen wir einfach mal weg. Könnt euch vorstellen, wenn ihr irgendwas, ja, sagen wir mal, multiplizieren wollt, dann habt ihr letztendlich einmal die normale Multiplikation, die baut ihr euch in Hardware und ihr habt in Hardware noch einen Multiplexer dahinter, der einfach, wenn eine Zahl unendlich ist, dann liefert er halt Not a Number oder sowas. Also hinter dem normalen Rechenwerk ist dann halt immer noch ein Multiplexer, der zwischen diesen ganzen Spezialfällen da unterscheidet. Das ist jetzt einfach nur mühsam. Jo, was kann man damit machen? Erster Fall, Addition und Subtraktion. Die sind insofern einfach. Naja, oder so einfach vielleicht dann doch nicht. Also wenn ihr irgendwas habt, minus 1 hoch Vorzeichen 0 mal Mantisse 0 mal 2 hoch Charakteristik 0 minus Bias 0 und da wollt ihr drauf addieren minus 1 Vorzeichen 1 mal Mantisse 1 mal 2 hoch Charakteristik 1, also Bias ist natürlich immer der gleiche, Wenn ihr die zwei so addieren wollt, beziehungsweise Subtraktion, gilt im Prinzip das Gleiche. Ja, was kann man tun? Gut, erstens kann man sagen, das ist hier sozusagen ob Plus oder Minus und hier hoch minus 1 oder plus 1. Das gibt sozusagen zwei Fälle. Also da könnt ihr, also wenn ich das da wegstreiche, kommt im Prinzip das Gleiche raus. Ich muss auch die Zahl Plus oder Minus nehmen können. Jo, und wann kann ich die jetzt zusammen addieren? Auch hier wieder kann ich sagen, ja, ich kann das eventuell umdrehen. Noch ein Spezialfall. Ja, und wann kann ich zwei solche Zahlen addieren bzw. subtrahieren?
Ja, wenn C0 gleich C1
ist. Ne? Das ist die einzige Bedingung. Wenn die zwei Charakteristiken gleich sind, dann könnte ich einfach die Mantissen addieren. Jo, gewöhnlicherweise sind sie nicht gleich. Kann ich jedenfalls nicht von ausgehen. Was mache ich dann? Ja, dann nehme ich die größere von beiden und die, was mache ich mit der kleineren? Also ist jetzt wurscht, sagen wir mal C0 größer oder gleich C1, ansonsten drehe ich das Ganze um. Dann kann ich sagen, okay, das ist M0 mal 2 hoch C0 minus B plus bzw. minus. Ja, und jetzt kommt das M1, allerdings wird das jetzt geschiftet. Um so viel, wie ich den Exponenten größer mache, muss ich die Mantisse entsprechend shiften. Ja, und wie viel muss ich shiften? Ja, um so viel, wie das C1 kleiner ist als das C0. Also, Mantisse einfach ein Stückchen shiften, dann passt die Sache. Jo, das ist das, was hier so steht. Also im ersten Moment mal die Charakteristiken vergleichen. Letztendlich eine Integer-Subtraktion, mehr ist es nicht. Jo, dann den Wert, der die kleinere Charakteristik hat, da die Mantisse entsprechend shiften. Dann kann ich die Mantissen addieren bzw. subtrahieren. Wobei, da muss man dazu sagen, das ist die ganz normale Integer-Addition. Ja, das ist überhaupt kein Thema, den Addierer, den haben wir ja schon. Hinterher muss man gegebenenfalls noch die Zahlen normieren. Was heißt das?
Ja, wenn die erste Stelle nicht 1 ist, dann muss man halt nach links schieben. Oder wenn sie 2 ist, muss man nach rechts schieben. Also das ist
ja. Okay, was kann. Okay,
ne? Diese erste Stelle, die 1, das schreibt man nicht dazu. Ist ja immer da.
Ja, okay. Also sagen wir mal, das ist hier irgendwas mit 1, irgendwas plus 1, irgendwas. Dann wird was rauskommen mit 2, irgendwas. Es soll aber in dem Bereich 1, irgendwas liegen, also. Die Zahl, die Mantisse um ein shiften, Charakteristik um ein hochzählen. Und genauso kann es aber auch passieren, dass was mit vielen Nullen am Anfang kommt, ne, 1,00000 minus 1,00 irgendwas, dann entstehen am Anfang viele Nullen. Wir wollen es eigentlich normiert haben, soll heißen, wir müssen die Mantisse wieder nach links schieben und entsprechend den Exponenten oder die Charakteristik runterzählen. Wie zählen wir denn die runter? Wir müssen jetzt ja irgendwie einen Subtrahierer oder einen Addierer brauchen wir da, das ist irgendwie logisch. Aber woher wissen wir, um wie viel wir hoch oder runter zählen müssen?
So viel, wie wir geschiftet haben.
So viel, wie wir geschiftet haben, beziehungsweise so viele Nullen, wie wir sozusagen gefunden haben. Dann hat man entsprechend einen Multiplexer, der einem das entsprechend aufsummiert oder abzieht. Jo, also das könnte sein eine Fließkomma-Addition, Subtraktion, im Prinzip alles gleich, nur dass man Vorzeichen dann halt ab und zu mal subtrahieren, ab und zu mal addieren muss. Manchmal ist die Zahl, die man rauskriegt, dann so zu nehmen, wie sie ist. Manchmal muss man negative davon nehmen. Kann man sich vorstellen, das funktioniert fein in einer Pipeline. Nun, hier erstens mal Integer-Subtraktion, okay, ist halt ein Addierer. Nächste Stufe, Shiften. Nächste Stufe, Mantissen addieren. Nächste Stufe, Charakteristik wieder passend machen. Geht das wirklich gut in der Pipeline? Die Sache könnte einen Haken haben.
Also, welchem shiftet man jetzt? Den hinteren oder den vorderen? Wenn dieser Unterschied der Charakteristiken halt negativ ist, dann muss man in die andere Richtung shiften. Das ist ja dann eine Fallunterscheidung. Und man möchte ja vielleicht halt auch nicht zu weit shiften. Vielleicht hat man halt nur, sag mal, 80 Bit für die Mantisse, mit der man rechnen kann. Und würde da nicht drüber rausschiften und hätte man andersrum gerechnet, dass man quasi die andere Zahl angepasst hätte, dann wäre es nicht passiert.
Genau, deshalb habe ich hier hingeschrieben, sagen wir mal, C0 ist größer als C1. Wenn dem nicht so ist, dann vertausche ich die beiden Fallunterscheidungen. Und wenn ich sie geschiftet habe, dann muss ich, oder vertauscht habe, dann muss ich natürlich beim Ergebnis entsprechend, wenn es eine Subtraktion war, muss ich halt hinterher das Vorzeichen umändern. Jo, geht das jetzt so richtig schön als Pipeline oder nicht? Ich behaupte mal, eine Fließkomma-Operation geht sehr schön als Pipeline. Was ist aber, wenn ich jetzt eine zweite Addition gleich hinterher stecke in meine Pipeline? Ich möchte rechnen A plus B plus C plus D plus E plus F plus und so weiter. Flutscht das dann immer noch so schön? Also hier ist eigentlich der Exponent oder die Charakteristik erst berechnet. Ich brauche sie aber eigentlich am Anfang schon. Soll heißen, dazwischen muss ich eigentlich meine Pipeline blockieren. Forwarding ist da nichts. Ja, was man natürlich machen kann, die Zahl an sich, die ich als Ergebnis gekriegt habe, die ist natürlich eigentlich schon richtig. Sie ist nur nicht in der richtigen Darstellung. Ja, ob ich die jetzt shifte und die Charakteristik anpasse oder es sein lasse, die Zahl ändert sich damit ja nicht. Der Inhalt also sollte ja eigentlich richtig sein. Dementsprechend kann ich die Zahl eigentlich auch vorher schon nehmen. Jo, wann brauche ich dann oder wann habe ich die Mantisse von der vorhergehenden Berechnung und wann brauche ich sie? Ich habe sie nach dem Schritt. Ich bräuchte sie bei dem Schritt. Also da muss man auch wieder aufpassen. Kann man das jetzt schon nehmen? Kann man das nicht nehmen? Ja, da muss man eventuell mal einen Takt Däumchen drehen, dauert noch. Jo, wir werden das gleich noch sehen mit Multiplikation, Division und so weiter. Das sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Es funktioniert nicht alles mit allem, kann man sich vorstellen. Umgekehrt heißt das natürlich jetzt für den Programmierer, er muss sich immer überlegen, ja, wenn ich jetzt A plus B plus C plus D plus E plus F und so aufaddieren will, dann wäre es unter Umständen gut, in dieses Addiere irgendwas dazwischen zu schreiben. Ne? Irgendwelche Integer-Operationen, die man eben machen will, vielleicht damit reinzustreuen.
Wie erkennt man dann die Zahlen,
die. Achso, wenn ich den letzten Schritt sozusagen weglasse.
Wenn du den letzten Schritt weglässt, dann selbst wenn man sagt, okay, vergleichen wir die Charakteristik, die wir gerade haben, aber dann haben wir eventuell das, was vorne größer 1 ist. Und jetzt bei dem, wenn wir es so haben, ist, haben wir es ja ziemlich sicher, okay, das erste ist vor dem Komma und der Rest ist hinter dem Komma. Das ist so haben.
Also,
das haben wir ja.
Sagen wir mal, wir haben irgendwas 2, sowieso mal 2 hoch irgendwas. Das wäre die eine Möglichkeit, dass es falsch wäre. Da könnte ich natürlich sagen, ja, ich könnte ja immer um 1 shiften. Würde in diesem Falle passen, dann haben wir halt, also da ist ein x, dann könnte ich die Zahl könnte ich immer nehmen. Andere Variante, die ja auch nicht normiert wäre, wäre irgendwie 0,01 mal 2 hoch y. Auch die könnte ich nehmen als 0,0101 mal 2 hoch y minus 1. Die wäre nicht verkehrt, die Zahl. Genau, ich könnte einfach das Register um ein Bit länger machen. Wenn ihr nachguckt bei Intel in der Doku, da steht dann beispielsweise auch drin, ja, gerechnet wird mit 80-Bit Mantisse. 80-Bit Mantisse, allerdings gespeichert werden nur 64-Bit. Also da sind dann so eine Handvoll Bits, die sind noch intern irgendwo. Ja, und ob du jetzt diese Zahl nimmst oder ob du die eigentlich richtige, die Zahlen an sich sind ja die gleichen. Wie finden wir das raus? Also, wir haben irgendwie eine Zahl. Mit den Ziffern. Sagen wir mal, da ist sozusagen das Komma. Und wir haben entweder eine plus 0 oder wir haben eine plus 1 oder eine plus 2 oder eine plus 3 oder eine plus 4. Die wir auf unsere Charakteristik aufaddieren sollen. Ja, dann haben wir die alte Charakteristik, die nehmen wir. Ja, und jetzt müssen wir eine von den Zahlen nehmen. Das Einfachste wäre jetzt zu sagen, ich habe hier einen Multiplexer. Ich nehme die 0. Beziehungsweise, Entschuldigung, passt nicht. Ich habe hier einen Multiplexer. Den schalte ich damit. Wenn das eine 1 ist, dann nehme ich die plus 0, dann passt ja alles. Ansonsten nehmen wir was anderes. Dann hast du hier die zweite Zahl mit der zweite Ziffer. Damit schaltest du die 1, wenn das eine 1 ist. Ansonsten was anderes. Jetzt wird ein bisschen eng, aber ihr weißt, was ich meine. Wäre eine Möglichkeit. Das kann ausufern, das kann man aber natürlich eventuell abkürzen, wenn man dann hier, was weiß ich, über 4 Stück machst ein Oder. Und dann kannst du zwischen zwei Bereichen sozusagen schon mal hin und her schalten. Ja, so binäre Suche sozusagen. Jo, okay. Die ganzen Spezialfälle, die wir sonst noch haben, alles speziell abhandeln. Alles mit Multiplexer. Wenn der Fall das eine ist unendlich, dann, ja, was ist unendlich plus irgendwas, ist dann wieder unendlich. Was ist unendlich minus unendlich? Not a number. Was ist unendlich plus 0? Unendlich. Was ist 0 plus Zahl? Ist die Zahl selber. Also das sind dann, also wenn ihr hier euch anguckt, das sind, also die Denormierten haben wir gesehen, die können wir einfach nehmen, wie sie sind. Aber wir haben den Fall 0 plus minus unendlich und not a number, das sind vier verschiedene Varianten. Und wir haben natürlich die normalen Zahlen auch noch, fünf verschiedene Varianten. Ja, und jede der zwei Zahlen kann aus diesen fünf Klassen stammen, also 5 mal 5 verschiedene Rechnungen sozusagen. Also 25 Wege, das Ganze auszurechnen. Wobei natürlich hier plus 0, da brauchen wir nicht groß was tun, mit unendlich irgendwas zu berechnen, da kommt dann auch eine Konstante letztendlich raus. Not a number braucht man gar nicht anfangen zu rechnen, kommt not a number raus. Also die meisten Fälle sind trivial. Jo, wie schaut es mit der Multiplikation aus? Multiplikation ist verblüffenderweise einfacher. Vorzeichen wird einfach verxordert. Minus mal Minus gibt Plus. Die Sache ist erledigt. Mantissen multiplizieren. Okay, das ist, also das steht da jetzt so einfach, ist aber natürlich nicht trivial. Standardmäßig sind die Mantissen heutzutage 64 Bit. Beziehungsweise, was sind 48? Also insgesamt sind 64 Bit, aber geht noch Charakteristik und Vorzeichen ab. Aber Größenordnung, ja, irgendwas zwischen, sage ich mal, 40 und 70 Bit oder so. Und die zu multiplizieren ist natürlich jetzt schon heftig, aber wir haben vorhin gesehen, wie es im Prinzip zu machen ist. Wenn man es richtig hinkriegt, dann kann man natürlich die Integer-Multiplikation und die Fließkomma-Multiplikation, die kann man hier miteinander verheiraten. Dann kann man den Multiplizierer natürlich für beides nehmen. Jo, Charakteristiken müssen, oder die, erstmal gesagt, die Exponenten müssen addiert werden. Allerdings steckt in dem Exponent jetzt zweimal der BIOS mit drin, also den einmal wieder abziehen. Sinnvollerweise ist der BIOS immer eine Zweierpotenz. Soll heißen, wenn ich die wieder abziehen will, dann muss ich nur das vorderste Bit kippen. In diesem Fall. Jo, und am Ende Zahl wieder normieren. Hierbei ist es allerdings natürlich wichtiger noch, sie zu normieren, weil natürlich, wenn ich, sagen wir mal, 2 mal 48 Bit zusammen multipliziere, habe ich natürlich eine Riesenzahl, von der ich aber die ganzen Nullen am Anfang erstmal wieder wegsortieren muss, gegebenenfalls, beziehungsweise am Ende entsprechend abschneiden muss. Jo, und auch da natürlich wieder letztendlich 24 Spezialfälle, die man irgendwie alle abhandeln muss. Jo, jetzt kann ich in der Prüfung immer gerne fragen, wie macht man das bei der Fließkomma-Division? Und die meisten Leute sagen dann auch, naja, im Prinzip genauso, nehmen doch das Vorzeichen, Minus durch Minus gibt Plus, Mantisse kann man doch dividieren, Exponenten kann man subtrahieren. Habt ihr im Prinzip recht, geht auch, aber wir haben ja gesehen, die Division ist so eine Sache, ne? Und hier haben wir logischerweise die Mantisse 2 mal irgendeine 50-Bit-Zahl oder so zu dividieren, haben wir gesehen, das ist nicht einfach, das kostet Zeit. Und das Verblüffende ist, da gibt es was Schnelleres. Folgende Idee. Also statt dass ich jetzt y durch z rechne, kann ich auch sagen, y multipliziert mit 1 durch z, die Multiplikation haben wir schon. Also was ich eigentlich nur rechnen muss, ist der Kehrwert von z. Und da gibt es eine Idee, wie man den berechnen kann. Folgende Idee. Also wenn ich 1 durch y rechnen will, ne, y ist darstellbar als m mal 2 hoch, Mantisse mal 2 hoch Exponent. Durch 2 hoch Exponent heißt multipliziert mit 2 hoch minus Exponent. Das heißt, ich muss eigentlich nur 1 durch Mantisse rechnen. Exponenten, den muss ich einfach invertieren. Jo, und was ich jetzt rauskriegen möchte, ist dieses 1 durch Mantisse. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Jo, grober Schätzwert, was wird denn da rauskommen? Mantisse, haben wir gesagt, ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Jo, wenn ich die invertiere, was kommt dabei raus? Naja, auch irgendwie so. Ne? Also müsste was rauskommen zwischen 0,5 und 1. Also je nachdem kommt jetzt darauf an, wie die Mantisse gewählt ist. Also es bleibt auf jeden Fall in dem Bereich so grob geschätzt. Und dann kann man sagen, naja, wenn ich das als Startwert nehme und jetzt 2 minus m mal dem alten Wert drauf addiere, dann wird dieser Schätzwert besser. Und das kann ich nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Ja, und das Verblüffende ist, ich brauche im Allgemeinen für 64-Bit Genauigkeit mal gerade 4 Iterationen. Das habe ich auch vorhin gesagt, hier so mit den Schätzwerten, der Aufwand war, naja, so 8 Runden brauchen wir schon für eine 64-Bit-Zahl. Fließkommamäßig kommt man verblüffenderweise mit 4 Runden aus. Hier steckt natürlich jetzt noch eine Subtraktion mit drin und noch eine Multiplikation. Aber so nach dem... stimmt.
Ja.
Das ist nicht umsonst, keine Frage. Jetzt war nur die Idee, beispielsweise von den Sun Spark Entwicklern, die haben gesagt, naja, hier gibt es doch eine Variante, wie man schnell dividieren kann. Und in der Fließkomma-Welt, da braucht man die Division auch, ich will nicht sagen häufig, aber häufiger als in der Integer-Welt die Division. Und da haben die Spark-Entwickler gesagt, nö, also wenn ihr dividieren wollt, dann nehmt doch, auch wenn ihr Integer dividieren wollt, nehmt doch die Fließkomma-Division. Die haben schlicht die Integer-Division weggelassen in den ersten Spark-Prozessoren. Die gab es einfach nicht. Da musste man halt immer die Integerzahl, die man dividieren wollte, in eine Fließkommazahl wandeln, die Fließkommazahl invertieren und dann
beide
in Fließkomma umrechnen, dividieren und dann kann man das Ergebnis wieder zurück. Ja.
Dann multiplizierst du deinen Rest wieder mit deiner Zahl und hoffst, dass nichts verloren gegangen ist.
Ja. Okay, inzwischen haben sie auch gemerkt, naja, das ist ein bisschen mühsam bei der Programmierung. Und jetzt gibt es dann auch bei den Spark-Prozessoren inzwischen die Integer-Division, aber am Anfang gab es die einfach nicht. Jo, egal wie man es macht, auch hier muss man natürlich sagen, das ist jetzt wieder was, was innerhalb der ALU, ratterklacker, 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 ein paar Mal passiert. Würde heißen, Pipeline so lange anhalten oder andere Variante, habt ihr ja auch immer schon gesagt, man kann natürlich auch mit dem Sequencer sagen, okay, ich mache aus einer Fließkomma-Division, mache ich halt so ein Sammelsurium von einzelnen Mikroinstruktionen.
Ja, es ist ja eh so, dass wir für die Fließkommazahlen irgendwie extra Register brauchen, weil die irgendwie ein bisschen breiter sind. Dann könnte man da auch eine Fließkomma-Pipeline daneben legen, die halt unabhängig Abgabe. Also wir können die nicht gleichzeitig auf den gleichen Daten anrufen, weil das ist.
Okay, das kennt ihr alle, Co-Prozessoren könnte man natürlich machen, klar. Jo, haben wir das? Was haben wir noch? Das nächste, was moderne Prozessoren können, sind so Sachen, sie können auch Sinus, Cosinus, Tangens, Wurzel, was kennt ihr noch? Also das übliche Zeugs, was man so in der Oberstufe vom Gymnasium lernt. Die Frage ist, wie macht man das? Letztendlich gibt es drei verschiedene Ideen. Das erste sind die sogenannten Taylor-Reihen, die kennt ihr alle. Sinus x kann ich in eine Taylor-Reihe überführen. X minus x hoch 3 durch 3 Fakultät plus x hoch 5 durch 5 Fakultät plus x hoch 7 durch 7 Fakultät. Ihr dürft mal raten, wie es weitergeht. Und das, was hier auf der rechten Seite steht, sind letztendlich alles plus minus mal geteilt in Fließkomma. Ja, x hoch 3 sind halt 2 Multiplikationen, 5 Fakultät sind 4 Multiplikationen, beziehungsweise ist eigentlich eine Konstante, kann man einmal am Anfang ausrechnen. Tut. Kann man noch ein bisschen umformen, kommen wir gleich noch drauf. Das tut rein theoretisch unendlich genau, allerdings nur dann unendlich genau, wenn man hier bei Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen auch unendlich lange rechnet. Das wollen wir nicht. Unendlich lange rechnen ist doof.
Ja. Ja, wir haben nur einen begrenzten Zahlenbereich. Wir können es gibt eine Fließkommazahl, die nicht 0 ist, die maximal klein ist. Und der Kehrwert davon, das ist dann quasi dieses Beteiligung.
No. Also, kann man sich vorstellen, irgendwann teilt, also hier das x hoch irgendwas, es wächst nicht so schnell wie die Fakultät da unten. Das heißt, das, was man da zusammen addiert, irgendwann werden die Summanden, die man dazu addiert, kleiner. Irgendwann sind sie kleiner als 10, irgendwann sind sie kleiner als 1, irgendwann sind sie kleiner als ein Zehntel. Irgendwann sind sie kleiner als ein Hundertstel, irgendwann sind sie kleiner als ein Millionstel und irgendwann, ach, wäre ich damit, brauchen wir nicht mehr. Na, haben wir ja vorhin hier gesehen bei der Addition, wenn spätestens dann, wenn ich die Mantisse so weit shifte, ne, wenn das C0 so viele Stellen größer ist als das C1, dass beim Shiften nichts mehr übrig bleibt, brauche ich nicht mehr drauf addieren, bringt eh nichts mehr. Jo, eine andere Variante, mal kurz vorblättern, ne, wäre natürlich, dass man sagt, hier so Sinus x ist dasselbe wie Sinus x modulo 2 Pi. Also ich brauche, wenn die Zahl x riesengroß ist, dann kann ich stattdessen auch eine kleinere nehmen, kommt im Prinzip das gleiche raus, ist ja periodisch. Soll heißen, das x kann ich eigentlich auch immer relativ klein wählen. Und dann gibt es noch ein paar andere Tricks. Wenn ich hier irgendwie meinen Sinus habe, dann kann ich sagen, naja, es reicht eigentlich, wenn ich den vorderen Teil kenne. Der Teil ist symmetrisch dazu. Der Teil ist der gleiche wie da vorne, bloß negativ. Und der Teil ist der gleiche wie der, bloß negativ. Und danach wiederholt sich es eh noch einmal. Ja, das kann man noch ein bisschen vereinfachen, wenn man sagt, das ist doch im Prinzip das gleiche wie der Cosinus. Allerdings um, was ist es, Pi halbe verschoben. Dann reicht es mir eigentlich, ich habe alles zwischen 0 und Pi halbe, beziehungsweise 0 und minus Pi halbe. Ja, und Pi halbe ist natürlich eine vergleichsweise kleine Zahl und dann sieht man, dann werden hier die Fakultäten sehr viel schneller größer als das x hoch irgendwas. Dann kann man schon nach einer brauchbaren Anzahl von Plus und Minus da hinten abbrechen. Jo, andere Variante, wie man Sinus berechnen könnte. Man könnte sich hier so eine die Funktion mal hingemalt denken und hat jetzt so verschiedene Stützstellen und man merkt sich einfach den Wert für Sinus 0,1, den Sinus von 0,2, den Sinus von 0,3 und so weiter. Und wenn ich jetzt irgendwas zwischen 0,1 und 0,2 brauche, dann interpolieren wir einfach. Das ist das, was man beispielsweise bei so kleinen Maschinensteuerungen gerne macht. Waschmaschine oder so, der Synchronmotor, der hätte gerne irgendwelche Sinuswellen zum Ansteuern. Aber dem Motor ist das schnurzpieps wurscht, ob das jetzt auf eine Stelle nach dem Komma oder auf zwei Stellen nach dem Komma genau ist. Wenn Strom kommt, passt die Sache schon. Da reicht es völlig, dann einfach hier so zu interpolieren. Passt. Gut, wenn man es genauer haben will, muss man halt mehr Stützstellen nehmen und fertig. Jo, und das dritte, ein sogenanntes Konvergenzverfahren, CORDIC-Verfahren, Coordinate Rotating Digital Computing. Das werde ich euch nachher mal vorstellen. Das kennt wahrscheinlich keiner. Doch? Ach, stimmt, du warst beim Markt, glaube ich, ne? Die machen das mal gerne, so einen kleinen CORDIC-Prozessor aufbauen. Jo, nochmal kurz angucken. Also, erste Variante, Taylor-Reihe. Taylor-Reihe heißt, ich habe eine Funktion f von x in einem Intervall. Das ist leider immer so eine Sache. Ne? Das x0 brauche ich immer. Ich brauche die Stützstellen an der Stelle x0. Und leider sind natürlich jetzt, also das wird einfach, wenn ich das x0 als 0 wählen kann. Also Sinus, ich wähle den Sinus im Bereich um die 0 herum. Dann wird diese Formel immer ein bisschen einfacher. Ansonsten muss ich dieses x0 nämlich bei jedem Dings da wieder abziehen. Leider sind allerdings natürlich nicht alle Funktionen bei der 0 definiert. Logarithmus von 0, den gibt es halt nicht. Jo, ansonsten brauche ich, was brauche ich? Ich brauche einfach n Ableitung. Jo, und dann muss ich die Ableitung an dem Punkt ausrechnen, an dem ich es wissen will. Jo, und dann gibt es hier hinten noch einen, also entweder heißt es von nü gleich 0 bis unendlich, dann haben wir auch keinen Rest. Oder man sagt, man rechnet jetzt nur eine bestimmte Anzahl von Summanden auf und dann haben wir allerdings einen Rest. Ja, und den Rest, da muss man aufpassen, dass der halt nicht zu groß wird. Jo, Beispiele dafür, ihr kennt sie wahrscheinlich schon, E-Funktion, Sinus, Cosinus. Wenn ihr Sinus und Cosinus habt, könnt ihr natürlich auch den Tangens ausrechnen. Aber es gibt auch für die Umkehrfunktionen, also beispielsweise A Cosinus, ne, im Prinzip gleiche Art der Entwicklung. Ein bisschen unschön ist, dass hier unten nicht n Fakultät steht, sondern ein bisschen weniger. Das heißt, die Reihe, die konvergiert halt nicht ganz so schnell. Aber im Prinzip geht es auch. Ja, und dann habe ich schon gesagt, man kann sich da immer ein bisschen was ausdenken, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, dass man nicht so unendlich viele Summanden da aufsummieren muss. Was gibt es da als Idee? Beispielsweise bei e hoch x kann man sagen, naja, ich kann auch e hoch x halbe. Damit ist das x dann nur noch halb so groß. Und wenn das x nur noch halb so groß ist, könnt ihr euch vorstellen, no, am schönen wäre es natürlich, wenn es kleiner ist als 1. Wenn ich dann hier x hoch irgendwas, dann wird die Zahl schnell kleiner. Also ich muss sehen, dass das x, wenn es irgendwie geht, kleiner als 1 ist. Naja, und ich kann es hier mit mal halbieren. Allerdings muss ich natürlich dann hinterher das, was ich da ausgerechnet habe, noch mit sich selber nochmal multiplizieren, damit ich das richtige Ergebnis rauskriege. Aber auch das kann ich dann entsprechend ein paar Mal machen, wenn ich will. Ich halbiere so lange, bis das x kleiner ist als 1. Wie lange muss ich das machen?
Und alle anderen halt so, bis er halt kein Nichts mehr vom Komma steht.
Ja, genau, also eigentlich steht da immer schon, es steht eigentlich immer ein 1, da. Soll heißen, hier bei dem e hoch x halbe, da habe ich schon was eigentlich kleiner ist als 1. Wenn ich es jetzt vielleicht noch ein bisschen beschleunigen will, dann nehme ich, was weiß ich, viertel ich das oder so und dann reicht die Sache schon. Jo, wie schaut es beim Logarithmus aus? Logarithmus einer Fließkommazahl. Fließkommazahl immer Mantisse mal 2 hoch Exponent. Ja, Logarithmus von einer Multiplikation ist Logarithmus der einen Zahl plus Logarithmus der anderen Zahl. Ja, und Logarithmus von 2 hoch irgendwas ist dann die Multiplikation. Das ist eine Konstante, multipliziert mit n ist kein Thema. Und Logarithmus von m, m ist jetzt sicher eine Zahl zwischen 1 und 2. Da kann man dann sagen, ja, das ist halt die eine Stelle, wo es wo die Entwicklung um die 0 nicht geht. Logarithmus an der Stelle 0 gibt es nicht und die Ableitung vom Logarithmus an der Stelle 0 gibt es auch nicht. Aber ich kann dann um die 1 herum entwickeln. Dann kommt ein bisschen andere Taylor-Reihe raus, so wie sie da steht. Nehmen wir halt die. Ja, dann muss ich hier halt das m entsprechend da unten als x wieder einsetzen. Ja, Sinus habe ich euch vorhin schon mal kurz angedeutet, kann man natürlich auch so entsprechend machen. Ja, damit kann man im Prinzip alles ausrechnen. Wenn ihr euch mal anguckt, so alte Varianten, was war es? Beispielsweise Intel 386, der hatte noch einen extra Coprozessor 387 dabei, den aber nicht jeder hatte. Der hat so ein paar tausend D-Mark gekostet damals. Er konnte allerdings, also der Prozessor hat halt eine Exception produziert, wenn der Coprozessor nicht da war und jemand versucht hat, eine Fließkomma-Operation auszuführen. Und dann hat der Linux-Kern entsprechend die Rechnung emuliert. Hat so getan, als wenn ein entsprechender Coprozessor eingebaut wäre. Und die haben es beispielsweise für diese ganzen Geschichten, E-Funktion, Sinus und wie sie alle heißen, entsprechend diesen Taylor reingemacht. Könnt ihr mal reingucken, oder nee, inzwischen ist es im Linux-Kern verschwunden. Linux-Kern unterstützt kein 386er mehr, nur noch aufwärts. Genau, und der 486er folgende, der hatte den Coprozessor, hat man schon mit eingebaut. Jo, aber ältere Linux-Kerne, die haben genau nach dem Muster letztendlich Fließkomma gebastelt. Jo, jetzt habe ich euch gezeigt, dass, also so sahen die Formeln immer irgendwie aus. Immer Faktor mal x hoch irgendwas und das aufaddiert. Das wären jetzt hier vorne, um das x hoch n minus 1 auszurechnen, sind es n minus 2 Multiplikationen und noch das a n minus 1 drauf multipliziert. Das sind schon n minus 1 Multiplikationen, das sind n minus 2 Multiplikationen, n minus 3, n minus 4. Hier ist es noch eine Multiplikation, da hinten keine. Da sieht man, das sind verdammt viele Multiplikationen. Andere Variante ist hinzuschreiben. Man sieht ja hier, da steckt immer irgendwie das x mit drin, bis auf beim letzten. Und dann kann man halt sagen, ja, dann addiere ich das letzte mit x ausmultipliziert mit dem Rest. Das kann man dann so ein paar Mal schachteln. Mit dem Ergebnis, man kriegt dieses Horner-Schema. Und da sind es jetzt, kann man hier sich angucken, für jeden Koeffizienten ist es genau eine Multiplikation und genau eine Addition. Und dann werden auch vergleichsweise lange Polynome relativ schnell zu berechnen. Jo, und nu. Jetzt kommt das, was man eigentlich macht, jedenfalls in Hardware. Also die Taylor-Reihen, die wären im Prinzip in Hardware machbar, keine Frage. Wären auch relativ einfach mit so einem Sequencer, der könnte halt die Mikroinstruktionen, naja, addier mal, multiplizier mal, müssten halt aus dem ROM entsprechend die Koeffizienten kommen. Es gibt eine andere Variante. Also, wie wäre es? Also wir können hergehen und sagen, wir haben, sagen wir mal, einen Vektor, Koordinaten x0, y0 und drehen das Ganze um einen bestimmten Winkel und kriegen einen neuen Vektor. Okay, der Vektor hätte die gleiche Länge, sonst wäre es keine Drehung. Und ausrechnen kann man ihn durch seine Matrixmultiplikation. Das x0, y0 als Vektor eingesetzt in die Matrix und dann kriegt man hier raus, irgendwie, ja, man muss das mit Cosinus bzw. mit Sinus multiplizieren und eventuell noch ein bisschen aufaddieren. Interessant wird das für uns jedenfalls jetzt hier, wenn wir als Ausgangsvektor den Vektor 1, 0 nehmen. Ja, Vektor 1, 0 ist logisch, Einheitsvektor. Und wenn wir den um Theta drehen, dann kriegen wir hier x, n, y, n raus. Ja, und wenn man sich das anguckt, wenn ich damit multipliziere, dann ist es, dass das x, n genau das Cosinus-Ding und das y ist genau der Sinus davon. Also wenn wir die Drehung hinkriegen könnten, wie auch immer wir das machen, dann können wir durch diese Rechnung sowohl den Sinus als auch den Cosinus gleichzeitig berechnen. Wir machen einmal diese Rechnung, dann haben wir beide Zahlen am Stück da. Jo. Eine kleine Umformung. Tangens ist Sinus durch Cosinus. Deshalb kommt hier der Tangens mit rein. Davon Quadrat, Wurzel und so weiter. Will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Ist letztendlich einmal diese Umformung. Ja, und wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt, hier stand jetzt Cosinus und Minus Sinus. Dann bleibt beim Cosinus natürlich jetzt sozusagen die 1 stehen, wenn ich das ausmultipliziere. Und hier würde jetzt der Minus Sinus stehen, beziehungsweise wenn ich das entsprechend einsetze, damit multipliziere, steht jetzt der Tangens da. Einfacher sieht das jetzt noch nicht aus, ne? Eher so ein bisschen komplizierter. Nächster Schritt. Jetzt sage ich, ich drehe jetzt gar nicht um das Theta mit einem Mal. Das weiß ich nicht, wie das geht. Viel zu kompliziert. Was ich jetzt mache, ist, ich drehe immer so ein Stückchen vor und wenn das zu weit war, drehe ich wieder ein Stückchen zurück und wieder ein bisschen vor, ein bisschen zurück, so lange, bis ich den Punkt getroffen habe. Das ist jetzt mathematisch so hingeschrieben, wie das wohl ist. Hier ein Bildchen dazu. Sagen wir mal, wir wollen eigentlich um Theta, also diesen etwas dickeren roten da, drehen. Das machen wir nicht am Stück, das ist zu mühsam, sondern wir drehen erstmal ein Stückchen. Dann merken wir, das war zu wenig. Dann drehen wir noch ein Stückchen. Dann merken wir, immer noch zu wenig. Dann drehen wir noch ein Stückchen. Ups, das war zu viel. Also drehen wir im nächsten Schritt wieder ein Stückchen zurück. Das drehen wir so langsam hin und her, bis wir dann in die entsprechende Richtung gekommen sind. Jo, in welche Richtung drehen wir? Naja, letztendlich, wir wollen bis dahin drehen. Das ist sozusagen unser Anfangswunsch. Ja, und dann wünschen wir uns danach immer noch, jetzt, wir müssen noch ein Stückchen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts, indem wir sagen, wir drehen um Alpha I mit jedem Schritt. Sigma I ist Plus oder Minus, entweder vorwärts oder rückwärts. Naja, und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Und da sagen wir jetzt immer, naja, wir drehen vorwärts, wenn unser Ziel ist, noch weiter im Gegenuhrzeigersinn zu drehen, oder wir drehen zurück im anderen Fall. Jetzt ist nur die Frage, wie wählen wir dann hier diese Alpha I?
Ja? Ja, also dass wir das immer, also wir nehmen diesen Quadrat und teilen ihn halt immer. Also einmal um die Hälfte drehen, dann kann man auch zurückdrehen und das dann nochmal die Hälfte. Und die Hälfte bis man halt irgendwie unter die Genauigkeit fallen. Und das wenn man es konstant an den Moment speichert.
Ja, könnte man im Prinzip tun. Allerdings, na, wo haben wir es jetzt hier? Nein, habe ich jetzt hier nicht. Allerdings müsste ich dann natürlich oben Cosinus Alpha drehen und das will ich ja gerade ausrechnen. Das muss jetzt irgendeine einfache Zahl sein. Und da ist die Idee, wir hatten noch hier stehen, also hier ist jetzt noch das Sigma I dazugekommen, um anzudeuten, vorwärts oder rückwärts drehen. Und hier steht jetzt dieses Tangens Alpha I. Und jetzt soll die Formel letztendlich einfach auszurechnen sein. Und jetzt wähle man, die Alphas sind im Prinzip völlig frei wählbar, aber man wähle sie so, dass die Rechnung einfach wird. Hm. Okay, 45 Grad, naja, gar nicht so doof. Wenn das nämlich hier 45 Grad wären, dann wäre der Tangens 1. Das wäre eine schöne Zahl, ne? Hier mit 1 zu multiplizieren, eventuell mit minus 1 noch mal zu multiplizieren. Minus, also soll heißen, ich würde eine 1 aufaddieren oder eine 1 abziehen. Also 45 Grad wäre eine schöne Zahl. Haben wir vielleicht noch ein paar andere so schöne Zahlen. Naja, im Prinzip alle Zahlen, die hier eine Zweierpotenz rausspucken. Ja, also ich wähle mir meine Alpha I so, dass Tangens Alpha I 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 oder so ist. Genau die Alpha I wähle ich. Jo, und hier vorne, das müssen wir natürlich auch noch ausrechnen. Gut, aber auch da sieht man, hier kommt jetzt das Alpha I oder Tangens Alpha I vor. Das ist eine Zweierpotenz. Das Quadrat davon ist immer noch eine Zweierpotenz. Also auch das da vorne geht im Prinzip einfach. Naja, die Wurzel, aber die, da kommen wir gleich noch drauf. Jo, und was jetzt übrig bleibt, also ich sage das hier vorne, kürze ich mal ab als KI. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Vektor im i-ten Schritt, den multipliziere ich mit dieser Matrix und kriege was Neues raus. Die Multiplikation hier, die ist trivial. Ich muss ja nur mit 1 multiplizieren, beziehungsweise mit einer Zweierpotenz. Mit 1 multiplizieren ist die Zahl, mit einer Zweierpotenz multiplizieren heißt, ich muss entsprechend shiften, links oder rechts. Jo, und die zwei aufaddieren, na gut, addieren können wir, ist kein Thema. Jetzt stehen natürlich hier noch die ganzen KI dabei, das ist ein bisschen unschön. Aber, kann man jetzt auch sagen, Moment, das KI brauche ich im i-ten Schritt. Ich muss es einfach drauf multiplizieren. Soll heißen, ich habe im nullten Schritt das K0, was ich drauf multiplizieren muss. Ich habe im ersten Schritt mein K1, was ich drauf addieren muss. Ich habe im zweiten Schritt mein K2, was ich drauf addieren muss. Aber ich weiß, was ich drauf multiplizieren muss. Weil hier steckt nichts anderes drin als das I. Das heißt, im nullten Schritt muss ich eine Konstante drauf multiplizieren. Im ersten Schritt muss ich eine Konstante drauf addieren. Drauf multiplizieren. Das heißt, ich multipliziere immer mit Konstanten, die ich von vornherein eigentlich schon kenne. Ja, da kann man eigentlich auch sagen, naja, dann multipliziere ich mir die doch einmal am Anfang alle miteinander zusammen, die kenne ich ja, dann kriege ich ein K raus. Das heißt, ich muss nicht mit jedem Schritt ein KI drauf multiplizieren, sondern ich kann auch einmal ganz am Anfang oder einmal ganz am Ende ein K drauf multiplizieren. Könnt ihr euch hier aus 2 hoch minus irgendwas, was immer größer wird. Das heißt, die 2 wird immer kleiner. Also das ist letztendlich ein 1 durch Wurzel 1. Grober Daumen. Also die Dinger fallen jetzt so nicht ins Gewicht. Jo, was haben wir dann? Wir müssen in jedem Schritt uns ein neues x ausrechnen. Das ist das alte x plus oder minus mal 2 hoch i mal dem alten yi. Neues y ausrechnen, im Prinzip die gleiche Vorschrift, nur hier x und y vertauscht. Und wir haben ein neues z, also wie viel müssen wir noch drehen? Ja, wir müssen, also ursprünglich war der gesamte Winkel, den wir drehen müssen, aber von dem haben wir jetzt ein Stückchen gedreht. Das soll heißen, das müssen wir abziehen. Das, was wir hier abziehen, sieht man allerdings auch wieder, Arcus Tangens 2 hoch minus i ist wieder eine Konstante. Die kennen wir vorher schon. Jo, in welche Richtung wir drehen müssen, also die Sigma-I's hier, ob wir Plus oder Minus machen müssen, na, je nachdem, ob wir vorwärts oder rückwärts noch drehen wollen. Jo, was wir jetzt rauskriegen, also Z0 ist sozusagen der ursprüngliche Drehwinkel, um den wir drehen wollten. X0, Y sind unsere Startwerte. Jetzt wählen wir sinnigerweise die Startwerte so, dass das rauskommt, was wir brauchen. Soll heißen, wir wählen das X0 als 1, das Y0 als 0. Dann kommt hier oben für das Xn kommt Cosinus Z0 raus, beziehungsweise für das Y kommt Sinus Z0 raus. Allerdings haben wir jetzt gesehen, mit jedem Schritt fehlt dieses Ki. Das müssen wir am Ende eigentlich noch drauf multiplizieren. Oder andere Variante, wir sagen einfach, wir fangen nicht bei 1 an, sondern wir fangen gleich bei k an. Dann haben wir es am Anfang sozusagen schon drauf addiert. Das k ändert ja nur die Länge von dem, naja, ursprünglich mal Einheitsvektor. Damit der Einheitsvektor bleibt, muss man es mal drauf multiplizieren. Naja, machen wir ihn am Anfang gleich ein Stückchen länger, dann wird er beim Drehen so langsam kürzer und ist am Ende dann halt ein Einheitsvektor. Jo, das als Startwert. Und dann fangen wir an, vorwärts, rückwärts drehen und subtrahieren und addieren bloß noch. Wie oft machen wir das? Genau. Ne? Also wenn das ZI oder das ZI plus 1, was wir uns jedes Mal ausrechnen, wenn an sich, wenn es 0 geworden ist, 0 wird es aber nie, beziehungsweise dauert uns zu lang, aber wir können natürlich abbrechen, wenn wir eine bestimmte Genauigkeit erreicht haben.
Ich muss ja diese ganzen Arcus Tangens 2 und minus I Werte für jedes I vorhalten. Mhm.
Ja, deshalb wäre es natürlich schick, man wüsste das vorher, wie groß das I werden kann.
Man kann auch eine obere Schranke anbieten. Wie viel kann man maximal daneben liegen, wenn man den Schritt einmal ausgeführt hat? Also dieses Abziehen von diesem Arcus-Tangens-Wert. Dass der Riegel daneben besser wird, nur wie viel der besser wird.
Machen wir es. Ihr habt ja gleich am Anfang gleich schon richtig gesagt, naja, Tangens Alpha, wenn da 1 rauskommt, das wäre ein schöner Wert. Also da wäre das Alpha 45 Grad. Das ist sozusagen die erste Drehung, die wir machen. Und danach halbiert sich das immer. Wobei jetzt nicht der Winkel halbiert sich, sondern naja, der Tangens halbiert sich. Also man sich das anguckt im Einheitskreis, der erste Drehwinkel, das ist der komplette 45 Grad Winkel. Da war das hier gerade die 1. Den nächsten Winkel, den wir uns aussuchen, das ist der gerade bei 1,5. Der Winkel. Der nächste ist der mit 1/4. Der hier. Jetzt fragt mich nicht, wie viel Grad das sind. Keine Ahnung. Erste Näherung sind das natürlich 45. Erste Näherung 20. 10. Ganz grober Daumen. Das sind die Drehwinkel, die wir haben. Ich meine, das sagt auch jetzt schon mal was überhaupt, wann das ganze Verfahren überhaupt nur funktionieren kann. Nur im ersten Quartal. nur im ersten Quadranten und nicht einmal da komplett. Also wir schaffen es nicht bis 90 Grad. Ich weiß gar nicht, was rauskommt, wenn man sie alle aufaddiert. Aber auf jeden Fall, man sieht, das Ganze ist begrenzt, logischerweise. Also, wir können nicht den Sinus ausrechnen von 1000 Grad oder irgend sowas. Das war dieses Beispiel, deshalb habe ich das vorhin gebracht. Wenn man im Prinzip weiß, wie das erste Häppchen aussieht, dann kann ich mir den Rest durch Spiegelungen kippen und so rausrechnen. Ja, jetzt kann man sich überlegen, wie viele Iterationen brauche ich jetzt? Wie klein muss mein Winkel werden? Ja, kann man sich ausrechnen, was ist der Arcosinus von 1 Achtel, von 1 Sechzehntel, 1 Zweiunddreißigstel, 1 und so weiter. Irgendwo stand es hier. Das sind letztendlich die Winkel, die ich drauf addiere bzw. absubtrahiere. Boah, kann man einfach mal ausprobieren, wie genau will man es dann eigentlich? Wie genau will ich mein Alpha da hinten berechnen können? Ja, Größenordnung, weiß nicht, wie viel habt ihr berechnet in euren Tests? 30, ja, ich habe so irgendwie so eine Daumenregel im Hinterkopf. Man muss ungefähr so oft rechnen, wie man Bitsgenauigkeit haben will. Also wenn ich so 64-Bit-Mantisse haben will, dann glaube ich ungefähr 64 Runden. Kann man sich ausgucken. Jo, Zusammenfassung. Was heißt das? Ne, haben wir noch nicht. Was heißt denn das jetzt eigentlich hier? Das, was wir machen, wir haben einen Startwert, das ist unser x0, y0. Da nehmen wir einfach, das eine ist 0, das andere ist k und fertig. Und dann müssen wir mit jeder Runde mal gucken, ist unser Winkel zu groß oder ist er zu klein? Und dementsprechend müssen wir das x bzw. y nochmal auf die zwei Werte drauf addieren. Und zwar um i geschiftet. Das i wird ja immer größer, das heißt, ich muss die Zahlen eigentlich immer ein kleiner machen. Um eine Stelle shiften, eine Stelle shiften, eine Stelle shiften, drauf addieren, drauf addieren, drauf addieren. Jo, und von dem zi, da muss ich gegebenenfalls hier was drauf addieren, beziehungsweise wegsubtrahieren, eine Konstante, die ich vorher schon kenne. Was ist denn das jetzt, was ich da brauche? Es ist genau ein Addierer. Mehr brauche ich nicht. Ne? Shiften muss ich noch. Fließkomma, okay. Shiften kostet so gesehen gar nichts. Ne? Nur addieren, beziehungsweise subtrahieren. Das war es eigentlich schon. Und dementsprechend kann man das mit relativ einfachen Mitteln hinkriegen. Jo, jetzt habe ich euch das gezeigt für Sinus, Cosinus. Im Prinzip gilt das für eine Handvoll weitere Funktionen so ähnlich. Also es geht verblüffenderweise jetzt auch sogar für Wurzelberechnung. Obwohl das jetzt nicht unbedingt eine Drehung in dem Sinne ist, aber im Prinzip das Gleiche. Und es geht immer auf mit Addition bzw. Subtraktion. Ja, das sind entweder die Kordic-Algorithmen oder die anderen, die eben nicht was mit Rotation zu tun haben, aber nach dem gleichen Prinzip funktionieren, sind die Bit-Algorithmen. Jo, Intel machen damit beispielsweise Sinus und Cosinus. Sieht man zum Beispiel daran, dass der Befehl bei Intel, der heißt nicht Sinus und der heißt nicht Cosinus, sondern der heißt Sincos. Der berechnet nämlich beide. Und man sieht es daran, dass der Wertebereich, den das Theta hier haben darf, eingeschränkt ist, nämlich gerade auf das, was wir uns hier angeguckt haben, ja, gerade so der erste Quadrant, mehr nicht. Jo, jetzt gibt es natürlich noch andere Fälle, wo man Sinus und Cosinus und sowas braucht. Beispielsweise bei MPEG-Verfahren, soll heißen, Videos, beziehungsweise so ähnlich bei JPEG, bei Bildern, da hat man so eine diskrete Fourier-Transformation. Da braucht man ganz viele Sinus und Cosinus. Habe ich Fourier gesagt? Cosinus meine ich, sorry. Ja. Und wie ihr alle wisst, gibt es natürlich beispielsweise hier so für Fernseh-Guck-Programme, da gibt es diese MPEG-Decoder als so kleine Chips. Und die müssen natürlich die ganze Zeit ganz schnell immer Sinus, Cosinus ausrechnen. Das geht mit der Art und Weise ganz billig. Nichts multiplizieren, nichts dividieren, ganz einfach. Jo, das können wir natürlich vergessen. Also davon jetzt Forwarding zu machen, nee. Also da kann man nur noch forwarden, wenn dann das Ergebnis irgendwann mal fertig ist, aber vorher geht da nichts, klar. Jo. Kann schon vorkommen, ja. Jo, andere Fragen? Jo, dann würde ich sagen, habt ihr wieder was gelernt? Hoffe ich doch. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Dagewesen sein. Dann haben wir noch eine Woche. Endspurt nächste Woche. Dankeschön.